ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Jens Wolters.
Die Türkei hat gewählt am vergangenen Wochenende und eigentlich dachten wir so hier von SWR1 Leute, super, wir holen uns Oliver Meyer-Rüth ins Studio, jahrelanger Korrespondent für die ARD dort und wir können dann über das Ergebnis reden, können wir aber nicht, denn es gibt eine Stichwahl am 28. Mai zwischen Amtsinhaber Erdogan und Herausforderer Kılıçdaroğlu. Also was lässt sich denn bis hierhin schon mal so sagen? Kann Erdogan trotzdem irgendwie als Gewinner gewertet werden?
Also er hat Punkte verloren, das ist ganz offensichtlich. Er hat bei der letzten Wahl 2018 deutlicher gewonnen gleich in der ersten Runde. Da gab es keine Stichwahl. Es gibt ja sogar Zeitungen in der Türkei, eben keine regierungsnahen Zeitungen, die dann nach dieser ersten Wahl geschrieben haben, er hätte verloren. Aber jetzt muss man sich eben angucken, es gab ja diesen dritten Kandidaten, Sinan Oğan, der hat 5,2% gewonnen. Der ist jetzt in der Stichwahl nicht mehr im Rennen. Aber was passiert mit dessen Stimmen? Das ist ein Ultranationalist, konservativ. Und dann muss man sich eben die Frage stellen, wo gehen die Stimmen hin? Und dann muss man sich noch, das ist ja reine Mathematik, dann muss man sich angucken, wie viel hatte Kılıçdaroğlu, wie viel hatte Erdogan. Ja. Erdogan hatte 49,5%. Der braucht nicht viel mehr, um dann tatsächlich mehr als 50% zu haben. Also meine Prognose ist, ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich gehe mal davon aus, dass der bisherige Staatspräsident der Türkei auch weiterhin Staatspräsident sein wird.
Es war ja, das zeigt das knappe Ergebnis, nun mal ein offenes Rennen mehr oder weniger oder offener, als es in den vergangenen Jahren der Fall war. Aber muss man sagen, dass das Abschneiden von Kılıçdaroğlu dann schon eher enttäuschend ist? Weil wenn, dann hätte er es im ersten Versuch gleich schaffen müssen, ohne auf eine Stichwahl zu setzen?
Also für die Opposition ist es sicherlich enttäuschend. Ja, also ich finde, er hat eigentlich schon relativ viele Stimmen bekommen. Vor 5 Jahren, 2018, hat der Oppositionskandidat 32% bekommen. Da hat jetzt Kılıçdaroğlu schon deutlich mehr Stimmen bekommen. Insofern hat er da schon was rausholen können. Die Frage ist, warum hat es jetzt nicht gereicht? Und warum wird es wahrscheinlich eben auch bei der zweiten Runde nicht reichen? Da gibt es verschiedene Gründe dafür. Einer ist zum Beispiel, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, aber ich glaube, das ist schon auch ein wichtiger Grund. Kılıçdaroğlu gehört eben zu der religiösen Minderheit der Aleviten. Und die Türkei ist inzwischen sehr nationalistisch geprägt. Es hat ein bisschen was mit dem Putschversuch 2016 zu tun. Danach hat sich Erdogan zusammengetan mit der nationalistischen, ultranationalistischen Partei MHP. Mhm. Und mein Eindruck ist so, und das habe ich eben auch in meinem Buch so beschrieben, dass der Nationalismus deutlich zugenommen hat in den letzten Jahren, dass das auch eingesickert ist in die Gesellschaft und sich verfestigt hat. Und dann ist eben die Frage, inwieweit in so einer Gesellschaft eben einer, der zu einer religiösen Minderheit gehört, zu den Aleviten, dann tatsächlich Präsident werden kann. Ich glaube, das war ein Faktor, aber es gab natürlich auch noch andere Faktoren, die dazu geführt haben, dass jetzt Erdogan mit 49,5% vorne ist.
Und Erdogan sieht dieses Wahlergebnis, was wir auf dem Tisch liegen haben, als Vertrauen der türkischen Bevölkerung. Hat er diese Lesart exklusiv oder gehst du damit?
Naja gut, das ist ein großer Teil der türkischen Bevölkerung, die ihm gegenüber sehr loyal sind. Das muss man schon sagen. Und die hinter ihm stehen. Das sind die religiösen, konservativen und auch nationalistisch geprägten Türken, vor allem eben in Zentralanatolien und am Schwarzen Meer. Und die können sich eigentlich im Moment nichts anderes vorstellen, als dass Erdogan eben weitermacht, trotz der ganzen Rahmenbedingungen, die wir ja alle jetzt kennen, aufgrund der Berichterstattung, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Inflation. Die glauben aber immer noch, er ist der Mann, der uns in eine sonnige Zukunft bringen wird. Und das liegt eben auch einfach daran, weil Erdogan in den ersten 10 Jahren seiner Regierung dann nach 2002 viel Erfolg hatte, wirtschaftspolitische Erfolge hatte. Kamen viele Menschen damals nach Istanbul, haben Arbeit gefunden, also aus Zentralanatolien oder vom Schwarzen Meer, haben Arbeit gefunden, konnten sich Wohnungen kaufen, konnten sich ein Auto kaufen, konnten sich einen Fernseher kaufen, konnten heiraten, Kinder bekommen und das verdanken sie ihm und das sagen sie noch heute. er ist der Grund, warum es uns heute so geht, wie es uns geht. Und wenn man sie dann anspricht und sagt, ja, aber es gibt ja jetzt Inflation und so weiter und so fort, dann sagen sie, ja, das gibt's ja überall auf der Welt. Das ist eben auch das, was die Regierung erzählt in der Türkei, dass es diese Probleme, die es in der Türkei gibt, überall auf der Welt gibt. Und dann ist Erdogan gar nicht schuld daran, sondern das ist die weltweite Lage.
Ja, es war Ernst Leute mit Oliver Meyer-Rüth und wir sprechen über die Wahlen in der Türkei, über die Wahl. Internationale Beobachter haben jetzt vor der Stichwahl gefordert, dass es doch eine größere Chancengleichheit geben soll, da Erdogans AKP 90% der Medien kontrolliert, wenn ich es richtig gelesen habe. Genaue Zahlen weiß man wahrscheinlich nicht. Wie frei oder wie fair war die Wahl denn und wie wird es denn bei der Stichwahl wohl sein?
Also das wird ja beobachtet von der OSZE, da kommen immer viele internationale Wahlbeobachter, ich glaube es waren mehr als 300 diesmal und dann ist es auch so, die Türkinnen und Türken selber sind auch ganz eifrige Wahlbeobachter, da gibt es auch immer mehr als 100.000 Menschen, die sich freiwillig melden und dann eben bei den Urnen stehen am Wahltag. Deswegen sagt eigentlich die OSZE immer, also es gibt immer Unregelmäßigkeiten, aber ja, so lokal eingegrenzt. Die sagen, dass eigentlich der Wahltag immer einigermaßen vernünftig verläuft. Aber was sie jedes Mal kritisieren, also das habe ich beim Referendum 2017 erlebt, auch 2018 bei den Wahlen und auch eben in Istanbul, ist, dass es ein Ungleichgewicht gibt bei der Berichterstattung. Mhm. Und das geht relativ weit. Es gibt ja so einen Staatssender auch, TRT heißt er. Und da gab es eine Auswertung und im Monat April durfte da Erdogan ja so irgendwas zwischen 30 und 40 Stunden sprechen und seine Botschaften verkünden. Und der Oppositionskandidat, der Kılıçdaroğlu, irgendwas zwischen 30 und 40 Minuten.
Okay.
Also so in dem Verhältnis. Und deswegen wird dich jedes Mal kritisiert. Und jetzt sagen sie halt, das wäre eben gut, wenn da jetzt vor dieser Stichwahl mehr Gleichgewicht da wäre. Allerdings, das muss man auch sagen, es gibt auch Fernsehsender, die berichten unabhängig und unparteiisch. Zum Beispiel Fox News. Oder es gibt auch einen Fernsehsender, der steht Kılıçdaroğlu's Partei nahe, der heißt Halk TV und dort können sich die Menschen auch informieren und der ist auch überall zugänglich. Aber es ist schon richtig, sag mal so, die großen Zeitungen, viele Nachrichtensender, die werden kontrolliert vom Palast.
Eine Zahl fand ich wirklich sehr beeindruckend, habe sie mal in Vergleich gesetzt zu den Werten, die wir hier bei uns haben. Vor 2 Jahren bei der Bundestagswahl ist die Wahlbeteiligung zum 3. Mal in Folge gestiegen und lag etwas mehr über 76%. In der Türkei haben am vergangenen Wochenende fast 90% der Menschen dort ihre Stimme abgegeben. Was sagt das über die Türkei aktuell aus?
Also es ist eigentlich immer so, die Türkinnen und Türken gehen gerne wählen. Das ist so ihr Ausdruck, dass man eben Teilhabe will. Man will sich beteiligen am politischen Prozess und macht da mit und geht dahin. Das ist ihnen ganz wichtig. Vielleicht hat es zum Beispiel eben auch damit was zu tun, dass Demonstrieren jetzt nicht so einfach ist in der Türkei. Also was wir jetzt hier so jederzeit machen können, wir müssen es einfach nur anmelden, aber und dann muss es einigermaßen im Sinne der Verfassung sein. Aber wir können hier in Deutschland schon demonstrieren. In der Türkei ist es schwierig. Ja? Und an so einem Wahltag kann man eben einfach seinen politischen Willen dann äußern, deutlich machen, indem man die Stimme abgibt. Und das ist für viele Türkinnen und Türken extrem wichtig. Es ist ja so wichtig, dass auch viele dann zum Beispiel aus dem Ausland, obwohl sie vielleicht im Ausland wählen könnten, aber die kommen dann in die Türkei, kaufen sich ein Flugticket und kommen in die Türkei und wählen dort.
Was hast du von den Menschen da gehört? Nach der Wahl hast du immer noch Kontakte, die du anzapfst oder es kann ja auch ein einfaches Gespräch sein, wie man auf den Wahlausgang bisher reagiert?
Kommt drauf an, wen man fragt.
Ja, klar.
Zum Beispiel bei uns gegenüber, wir wohnen da in der Innenstadt, in der Nähe vom Galata-Turm. Wer schon mal in Istanbul war, der weiß ungefähr, wo das ist. Da gibt es so einen kleinen Tante-Emma-Laden, nenne ich es jetzt mal. Mhm. Bakal heißt es auf Türkisch. Und die Besitzer von dem Bakal, die sind eher so religiös-konservativ. Und da wird zum Beispiel eben auch kein Alkohol verkauft. Andernorts kann man Alkohol kaufen. Der hat vor der Wahl noch zu mir gesagt, pass auf, der Erdogan wird wieder 52% bekommen. Und dann nach der Wahl hat er gesagt, Mensch, du hast recht gehabt, weil ich habe vorher gesagt, ich glaube, dass es eine Stichwahl gibt. Und dann hat er aber gesagt, ja, du hast recht gehabt, aber er hat dann auch gesagt, aber siehste, 49,5% und bei der zweiten Runde macht er das Rennen. Also die sind ganz entspannt. Bei denen, die den Oppositionskandidaten gewählt haben, da hat man schon gemerkt, ist die Moral bei vielen im Keller. Also Demoralisierung und Enttäuschung, Irritation, es hat auch damit was zu tun, die waren alle vor dieser Wahl in Höchststimmung, weil viele Umfragen eben angedeutet haben, dass Kılıçdaroğlu gewinnen könnte. Es gab so eine Liste mit 17 Meinungsforschungsinstituten und bei 12 von diesen 17 Instituten lag Kılıçdaroğlu vorne. Und jetzt eben dann dieses Ergebnis und da war die Enttäuschung schon groß und das ist hochgefährlich, sage ich jetzt auch mal, für die zweite Wahl, weil natürlich so ein Effekt entstehen könnte, dass dann viele sagen, wir brauchen gar nicht mehr hingehen zur zweiten Wahl, weil Erdogan wird es eh machen. Und dann könnte natürlich Folgendes passieren, dann gewinnt er natürlich unter Umständen haushoch, also noch viel mehr als diese 52%. Und wenn er so richtig haushoch gewinnt, dann geht er natürlich ganz anders aus einer Wahl und fühlt sich natürlich ganz anders bestätigt.
SWR1 Leute mit Oliver Meyer-Rüth. Sein aktuelles Buch hat den Titel Der Allmächtige und das Fragezeichen muss man dahinter setzen, weil die Frage bringst du halt auf im Titel. Die Türkei von Erdogans Gnaden. Jetzt sind wir gerade mitten im weiterlaufenden knallharten Wahlkampf in der Türkei. Schwäche zeigen wäre, glaube ich, fatal. Deshalb muss man sich da nochmal mit starker Brust zeigen. Herr Erdogan geht von einem historischen Erfolg aus. Wie ist das zu erklären? Weil gerade nach dem verheerenden Erdbeben wurde ihm und seiner Regierung ein Missmanagement vorgeworfen. Wie passt das zusammen?
Ja, er hat, glaube ich, im Wahlkampf einiges richtig gemacht. Er hat sich... Gut, beim Erdbeben war es natürlich so, die ersten 4-5 Tage waren tatsächlich verheerend, weil der Staat war nicht da. Das wurde ja auch beklagt. Eben in all diesen Regionen, in denen er jetzt doch wieder gut abgeschnitten hat, weil er hat ja in dieser Erdbebenregion größtenteils sehr gute Ergebnisse wieder eingefahren. Worüber ich mich auch ein bisschen gewundert habe, aber wozu es auch eine Erklärung gibt. Er hat sich im Wahlkampf nicht eingelassen, großartig auf die Themen wirtschaftliche Krise und Inflation, sondern er hat andere Themen, andere Töne angeschlagen. Und zwar hat er die Opposition kriminalisiert. Wie hat er das gemacht? Er hat Kılıçdaroğlu vorgeworfen, er würde sich eben von der pro-kurdischen Partei HDP unterstützen lassen, die auch so knapp 10% jetzt bekommen hat wieder. Und das ist eigentlich immer so. Und da sagt eben Erdogan, die seien im Endeffekt der politische Arm der als Terrororganisation eingestuften PKK. Und das ist ein Riesenthema in der Türkei. PKK ist ein rotes Tuch für viele Türkinnen und Türken. Sind viele Menschen gestorben aufgrund der PKK-Terroranschläge. Und das hat verfangen, das ist ein Thema, das verfangen hat. Das haben zu mir viele Konservative jetzt gesagt vor der Wahl. Der Kılıçdaroğlu wird doch von der PKK unterstützt, geht ja gar nicht. Anderes Thema war, Erdogan und seine Partei haben gesagt, wenn die Opposition an die Macht kommt, dann wird die LGBT-Community die Politik in der Türkei mitbestimmen. Und das ist natürlich auch für religiöse, konservative Menschen ein unerträglicher Gedanke, geht gar nicht. Also er hat auf emotionale Themen gesetzt und hat sich auf dieses Wirtschaftsthema gar nicht eingelassen. Und das hat funktioniert. Und im Erdbebengebiet, da hat er den Menschen einfach versprochen, ich baue das Land wieder auf. Und offenbar glauben sie ihm das und trauen ihm das zu. Und dementsprechend, er hat dort auch an der einen oder anderen Stelle Punkte verloren, aber im Großen und Ganzen eben, das waren schon immer Regionen, in denen er sehr viel Zustimmung hatte und da hat er eben wieder gewinnen können.
Was den wirtschaftlichen Aspekt angeht, da hat sich der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion Jürgen Hart zu Wort gemeldet in den vergangenen Tagen. Ich fürchte, dass die weitere wirtschaftliche und politische Entwicklung der Türkei noch stärker wegführen wird von der EU. Sollte Erdogan gewinnen, sagt er. Gehst du da mit?
Ja, also das ist schwierig tatsächlich, weil Erdogan will an dieser Niedrigzinspolitik festhalten. Das begründet er ja religiös. Er sagt im Islam, da gibt es keine Wucherzinsen. Diese Inflation, die die Türkei erlebt hat, das sage ich mal, alle orthodoxen Analysten, die sagen, das ist der Grund dafür, beziehungsweise das, was Erdogan da macht, eben diese Niedrigzinspolitik, ist der Grund dafür, dass wir eben diese brutale Inflation im Land haben. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Erdogan das aufgibt. Mhm. Und dann wird man eben weiterhin Inflation erleben, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, was noch dazu kommt, und da hat zum Beispiel auch sich der Finanzminister schon in der Vergangenheit geäußert, man will auch durch die billige Lira den wirtschaftlichen Motor am Laufen halten. Ja, das ist günstige Löhne ist ein Wettbewerbsvorteil für die Türkei. Die Frage ist halt, wie lang geht sowas gut? Irgendwann fährt dann der Karren an die Wand, und das könnte natürlich passieren, aber bisher hat es funktioniert. Und da hat der Jürgen Hart schon recht, das ist ein hohes Risiko. Aber was Erdogan eben gemacht hat in letzter Zeit, und das hat er erfolgreich gemacht, er wendet sich dann den arabischen Ländern zu oder eben Russland und geht da immer stärkere Bindungen ein und holt sich eben von dort Devisen und finanzielle Unterstützung. Mal schauen. Ich glaube, dass die EU eigentlich und der Westen der bessere Wirtschaftspartner wären.
Ganz kurz noch, der in Berlin lebende türkische Journalist Can Dündar hat sich auch gemeldet. Er befürchtet, dass weitere Intellektuelle die Türkei verlassen würden, wenn Erdogan nochmal diese Präsidentschaftswahl gewinnt.
Sind schon viele gegangen, und ich glaube auch, es werden noch mehr gehen. Es werden vor allem mehr junge Menschen, glaube ich, das Land verlassen, weil die einfach keine Perspektive sehen. Ich habe da mit vielen jungen Leuten gesprochen, und die sagen eben, nee, das funktioniert so für uns nicht mehr, wenn wir irgendeine Chance haben, zum Beispiel über ein Erasmus-Programm. Das hat man ja in der Vergangenheit auch schon gesehen. Ja, die kommen dann ins europäische Ausland, studieren dort und bleiben eben dann einfach dort. Und das ist natürlich traurig. Das ist der sogenannte Brain Drain. Das Land blutet aus, und das ist eine Katastrophe für die Türkei auf Dauer. Kann ich nur hoffen, dass da irgendwas passiert ist, dann die jungen Menschen doch motiviert, vielleicht im Land zu bleiben. Aber sieht nicht so gut aus.
Ja, wenn nicht mehr Erdogan an der Macht ist in der Türkei, was dann? Das versuchen wir jetzt zu klären in SWR1 Leute mit Oliver Meyer-Rüth. Was ist Herausforderer Kılıçdaroğlu für ein Typ?
Ja, ich habe ihn so 2-3 Mal getroffen, und ich fand ihn eigentlich immer einen differenzierten, zurückhaltenden, sehr charmanten, angenehmen Gesprächspartner. Allerdings ist Erdogan das auch so im persönlichen Umgang. Also aber Kılıçdaroğlu ist, glaube ich, wenn ich das mal so sagen darf, jetzt nicht unbedingt der Typ von Politiker, den sich ein Großteil der Türkinnen und Türken als politischen Anführer vorstellen können.
Weil kein Staatsmann, oder was ist es?
Ja, also er ist eben zurückhaltend. Er hat sich ja jetzt für mehr Demokratie eingesetzt. Das ist natürlich ein Thema in der Türkei. Viele haben ihn ja auch deshalb jetzt gewählt. Aber ich glaube, der Großteil der Türkinnen und Türken wollen schon so einen starken Anführer, der sich zum Beispiel auch ganz deutlich für die Interessen der Türkei einsetzt, der auch anderen politischen Führern anderer Länder die Stirn bietet, der auch alle Hebel in Bewegung setzt, wenn es um die Interessen der Türkei geht. Zum Beispiel eben jetzt Erdogan beim NATO-Beitritt der Schweden. Mhm. Das lässt er nicht zu. Und da sagt er eben, ja, die Schweden müssten mehr gegen die als Terrororganisation eingestufte PKK in ihrem Land tun. Und dann gibt es aber auch welche, die sagen, es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass Erdogan eigentlich da mit den Amerikanern, mit Washington auch verhandelt. Und er will F-16-Kampfflugzeuge haben für die Türkei. Und wenn sich da Washington bewegt, dann lässt man auch unter Umständen Schweden in die NATO. Ja, wie auch immer. Aber er bietet, und wenn er die Möglichkeit hat, bietet er dem Rest der Welt die Stirn und setzt sich für die Interessen der Türken ein. Und da fragen sich halt viele, ob Kılıçdaroğlu auch so jemand ist. Der ist ja eher zurückhaltend und ja, vielleicht auch ein wenig schüchterner, sitzt auf Videos, die dann gemacht werden und bei Social Media verbreitet werden, in seiner Küche. Ja. Erdogan ist im Palast. Das ist repräsentativ. Der sitzt dann eben da wie anno dazumal bei den Osmanen jemand, der die Macht in der Hand hält. Mhm. Und Und ich glaube einfach, dass das schon auch honoriert wird von vielen Menschen in der Türkei.
Jetzt gibt's von gestern, glaube ich, ein neues Zitat von Kılıçdaroğlu. Da geht's um die Flüchtlingspolitik Erdogans. Er spricht von 10 Millionen Menschen, die Erdogan ins Land gelassen hat. Teilweise auch ganz einfach mit Pässen ausgestattet hätte. Er wäre dagegen und er würde, wenn er an die Macht kommt, viele Millionen erstmal wieder aus dem Land ausweisen. Ist das so ein Nerv, mit dem er tatsächlich punkten kann vor der Stichwahl?
Ja, das ist natürlich Populismus, klar, auf alle Fälle. Ja, das war ja schon vor jetzt der ersten Wahlrunde, war es ja schon so, dass Kılıçdaroğlu auf diese Karte gesetzt hat. Flüchtlinge, syrische Flüchtlinge, ist ein großes Thema in der Türkei, ist auch eine große Belastung für das Land, muss man einfach mal so sagen. Eine große Herausforderung eben finanzieller Art und Weise. Die Menschen leben in der Türkei, die müssen versorgt werden. Klar, die EU hilft da, aber ja, da gibt's auch schon immer mehr Widerstand in der Bevölkerung. Woher jetzt plötzlich diese Zahl mit den 10 Millionen hat, der Herr Kılıçdaroğlu, das weiß ich nicht.
Vier sollen es, glaube ich, sein.
Dann, ja, ne? Es sind ja so 3,6 Millionen syrische Flüchtlinge, 3,7 Millionen und dann sind es schon nochmal 500.000 auch andere aus Afghanistan, Pakistan, Iran, aus Afrika. Also es gibt schon sehr, sehr viele Flüchtlinge im Land, aber 10 Millionen, weiß ich nicht, woher er das jetzt plötzlich hat. Ja, Kılıçdaroğlu hat mit diesem Thema gespielt und versucht zu punkten. Das hat auch was mit dem Nationalismus in der Türkei zu tun. Es hat nicht so richtig verfangen. Ich habe einen Tag nach der Wahl mit einem Abgeordneten der Opposition sprechen können und der hat mir schon gesagt, man wird jetzt versuchen, bei diesem Oppositionsbündnis bis zur Stichwahl mehr die nationalistische Karte zu spielen. Und das ist jetzt eben sozusagen das Ergebnis. Also da wird man jetzt drauf setzen, dass man wirklich Erdogan verantwortlich macht für die vielen Flüchtlinge im Land. Also wenn man sich anguckt, ist, wie gesagt, vorhin schon gesagt, es gab ja diesen dritten Kandidaten auch, Sinan Oğan, Ultranationalist, der ist auch absolut gegen die Flüchtlinge. Ich nehme an, man erhofft sich, dass man durch diese Politik dann vielleicht eben dessen 5,2% rüberholen kann.
Über 7 Jahre hat SWR1-Leute-Gast Oliver Meyer-Rüth das ARD-Studio in Istanbul geleitet und leitet es auch immer noch. Du bist immer noch da, ne?
Ich leite es nicht mehr, ich bin noch da als Korrespondent. So, genau, ich bin noch in Istanbul.
Aber du warst auch und bist auch nicht alleine da, sondern du hast eine Familie. Wie sieht die aus? Willst du uns die kurz mal vorstellen?
Genau, ich habe meine Frau Hanna und dann haben wir unseren Sohn David und Joshua und die Tabea. Die Tabea, die ist jetzt in der 4. Klasse, ist 9 Jahre alt. Der Yoshi, der hat jetzt Abitur gemacht, erfolgreich bestanden an der Deutschen Schule Istanbul. Übrigens eine gute Schule in Istanbul. Und unser David, der ist schon im Frankfurt-Oder und studiert da. Und ja, wir haben da, David ist jetzt sozusagen nach seinem Abitur, der ist 2002 geboren, ist dann nach Deutschland gegangen. Der wäre gern noch länger in der Türkei geblieben, aber das geht halt auch nicht so ohne weiteres, weil wenn man dann volljährig ist und keinen Grund mehr hat, bei der Familie zu sein, dann ist es gar nicht so einfach, dass man das Land, in dem man da lebt, überzeugen kann, dass der dann noch da bleiben soll. Und außerdem wollte er eben auch nach Deutschland, wollte studieren.
Also ihr seid zu viert.
Wir sind jetzt im Moment zu viert, genau, und da sind wir jetzt noch bis Ende Juni und dann geht's zurück in die Heimat. Ich muss sagen, das waren für die Familie sehr spannende Jahre. Es war mit den Türkinnen und Türken großartig. Es ist ein ganz gastfreundliches und liebevolles Volk. Also gerade unsere kleine Tabea, die, das kommt von der Mama, blonde Haare hat, die wurde da überall gern gesehen und man hat ja immer über den Kopf gestreichelt. Manchmal war es auch ein bisschen viel, aber es ging uns als Familie dort sehr gut. Also wir wohnen in der Innenstadt, im Stadtteil, der heißt Galata. Wir haben ganz bezaubernde Nachbarn und wurden da wirklich gut aufgenommen. Wir haben das sehr genossen. Gut, die Jahre 2016, 2017, 2018, das war ja ein politisch anstrengende Jahre in der Türkei. Und der eine oder andere erinnert sich, der Deniz Yücel wurde damals festgenommen, der Weltkorrespondent, war ein Jahr im Gefängnis. Und Meşale Tolu, die ja auch dort als Journalistin gearbeitet hat, war dann auch eingesperrt. Und der Peter Steutner, der Menschenrechtsaktivist, war auch eingesperrt. Und das haben natürlich meine Kinder auch mitbekommen, vor allem die Jungs. Die Kleine, die war noch zu klein, aber der David und der Joschi, die haben das mitbekommen. Und die haben dann schon auch mal gefragt, abends beim Abendessen, Papa, holen die dich auch ab? Mhm. Kommt da die Polizei und holt dich auch ab? Das war dann nicht so lustig, aber durch diese liebevollen Türkinnen und Türken, die es da in unserem Umfeld gab, das hat es dann kompensiert und es ging uns sehr gut. Und wir gehen natürlich schon auch gerne zurück nach Deutschland, wenn wir jetzt gehen. Was uns so ein bisschen gefehlt hat in Istanbul, war grün. Ja, das ist, da gibt's also, es gibt halt einfach sehr viel Beton und leider nicht so viele Parks auch in der Stadt. Das hat uns gefehlt, aber ansonsten war es eine tolle Zeit, die uns natürlich auch als Familie geprägt hat. Und für meine Kinder war es überhaupt, aber auch für meine Frau und mich war das, ist das jedes Mal ein, es ist toll. Wir waren ja auch in Israel, so eine andere Kultur aufzusaugen und dann auch immer wieder überrascht zu werden und gemeinsam Dinge zu erleben. Also wir waren begeistert. Und
das hört man deutlich raus. Jetzt ist das Ende nah. Kannst du dir schon vorstellen, was es denn andersrum geben wird, wenn du sagst, in der Türkei haben wir Grünflächen vermisst, was du zurück in Deutschland vermissen wirst?
Kann ich sofort sagen.
Bitte.
Also meine Mama, die lebt ja in Köngen am Neckar. Das dürfte der eine oder andere hier jetzt kennen. Und wir waren dann gestern Abend in der Stadt unterwegs und man sieht keine Menschen auf der Straße. Das ist halt nun mal so in Deutschland. In den kleineren Orten ist halt kaum jemand auf der Straße. Hat vielleicht auch was mit dem Wetter zu tun, ein bisschen. Aber und in Istanbul, gerade in der Haupteinkaufsstraße, in der İstiklal, und die ist gleich bei uns in der Ecke, sind einfach Menschen auf der Straße. Ja, da wird Musik gemacht auf der Straße. Da ist was los bis nachts um 1-2 in der Nacht und nicht nur am Wochenende. An jedem Tag.
Da wird nicht die Polizei gerufen, wenn Musik gemacht wird.
Da wird nicht die Polizei gerufen, wenn demonstriert wird und jemand sich über Erdogan beklagt, dann kommt die Polizei. Und das wird uns fehlen. Das wird uns einfach dieses Leben, dieses volle Leben, das wird uns fehlen. Das weiß ich jetzt schon. Und da werden wir auch, nehme ich mal an, so ein bisschen einen Kulturschock haben. Wir gehen nach Erlangen, das ist meine Heimatstadt. Und das ist ja, da gibt's ja eine Uni und viele junge Menschen, das ist schon mal sehr gut, ja, und Siemens und so weiter. Und klar, das ist einfach anders in der Türkei, in Istanbul. Die Menschen leben dort eben auch auf der Straße und es ist halt sehr sozial auch alles und das wird uns fehlen.
Ich glaube oder hoffe, dass euch der Schritt auf jeden Fall gelingen wird, zurück nach Deutschland dann im Sommer. Die Türkei, das Verbindungsstück zwischen Europa und Asien. Oliver Meyer-Rüth ist weiter zu Gast in SWR1 Leute. Welchem Kontinent ist deiner Meinung nach die Türkei näher?
Die Menschen in der Türkei, die Türkinnen und Türken, der Großteil sind Europa, der EU näher von der Mentalität her.
Geografisch ist es Asien dann, ne?
Geografisch ist es Asien oder irgendwo in der Mitte. Also Istanbul ist ja irgendwo in der Mitte. Aber von der Denke her, wenn man jetzt nach Antalya geht, nach Izmir geht, das sind moderne Menschen. Selbst, sag ich mal, die religiösen Menschen, die konservativ-religiösen Menschen, das sind moderne Menschen, ja. Und man merkt es auch immer, die sind jetzt nicht, wenn man da jetzt als Mitteleuropäer hinkommt, die sind nicht abweisend und man kann mit denen auch über alles Mögliche reden, auch über die große Politik. Und man kann mit denen sogar über so Themen reden, die dann bei uns so rumschwirren, ja, LGBT und so weiter, da haben die eine Meinung dazu, die sind da nicht sofort schockiert. Also ich glaube, das sind moderne Menschen, die haben Internet, die haben Social Media, damit besorgen sie sich ganz viel Informationen, ja, gerade die auch mal ein bisschen was anderes als das, was die Regierung in den Medien so vorgibt, lesen oder sehen wollen. Und gerade die Jugend, ja, die hängen die ganze Zeit am Telefon und schauen, was läuft auf Twitter und was läuft auf Instagram. Und deswegen sind die aus meiner Sicht eben doch dem Westen näher als arabische Länder oder noch tiefer in Asien.
Aber trotzdem der EU so fern, muss man sagen. Seit 1999 Beitrittskandidat, also ewig schon, fast 25 Jahre. Ist da eine Besserung in Sicht aus Sicht der Türkei oder ist das Verhältnis Brüssel-Istanbul eisiger denn je?
Na gut, man muss ja bestimmte Kriterien erfüllen, um in die EU zu kommen. Also die Demokratie muss schon sehr gefestigt sein. Und ich meine, gut, wir haben da jetzt natürlich in der EU auch ein paar Länder, wo wir sehr kritisch hingucken müssen.
Absolut.
Kann man ja auch benennen. Also Ungarn ist ja da wirklich kompliziert inzwischen. Aber gut, in der Türkei geht es schon noch weiter. Wir haben jetzt inzwischen, die Justiz ist total politisiert. Die Pressefreiheit ist extrem eingeschränkt. Wir haben viele Journalisten, die im Gefängnis sind. Und da müsste sich vieles tun. Und das sehe ich jetzt mittelfristig und auch langfristig nicht wirklich. Ich glaube einfach, dass dieses Autoritäre, das ist jetzt nicht unbedingt in der Stadtbevölkerung. Die urbane Bevölkerung in der Türkei, in Istanbul, in Ankara, in Izmir, in den großen Städten, die sind modern und auch liberal. Aber in der Landbevölkerung, da ist einfach, das ist schon noch sehr autoritär geprägt alles. Jetzt nicht nur vom Staat her, von der Regierung her, sondern auch in den Familien. Und da sind sie einfach noch weit weg von den Werten, die eigentlich so in der EU normalerweise gelebt werden.
Aber Herausforderer Kılıçdaroğlu, der verspricht ja, die demokratischen Standards, die gefordert sind, zu erfüllen. Das hat Herr Erdogan vor 20 Jahren auch übrigens getan. Aber du sagst, das ist nicht auf kurze Sicht erreichbar.
Nee, ich sehe das kritisch. Ich sehe das auch beim Kılıçdaroğlu kritisch. Wir haben ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Er macht ja da Ansagen in Sachen Flüchtlingspolitik. Ja? Er sagt, innerhalb von 2 Jahren schickt er diese 3,6 Millionen syrischen Flüchtlinge nach Hause. Ja, wie soll denn das rechtsstaatlich funktionieren, wenn die keine Lust haben? Ja, die sind ja seit 10 Jahren jetzt in der Türkei. Da sind junge Menschen dabei, die sind in die Schule gegangen, die sind studieren, sprechen besser Türkisch inzwischen als Arabisch unter Umständen. Die sind auch Teil der Wirtschaft, der türkischen Wirtschaft. Und jetzt sollen die plötzlich alle zurück und dann sagt er, ja, er spricht dann mit dem Assad und findet da eine Regelung. Also ich weiß nicht, ohne Deportation geht es nicht. Und dann ist wieder der Schluss mit der Rechtsstaatlichkeit. Ja, und deswegen sehe ich das eben kritisch. Ich glaube eben, das dauert einfach noch unter Umständen sehr lange, bis die Türkei wirklich bereit ist, diese ganzen Werte, die eben da sonst in der EU eigentlich gepflegt werden, dann auch in ihrem Land umzusetzen.
1,5 Millionen türkische Wahlberechtigte leben in Deutschland. Und da haben sie auch diesmal mehrheitlich für den Präsidenten, für Erdogan gewählt. Oliver Meyer-Rüth war ja weiterhin SWR1 Leute. Wie ist das zu deuten?
Also erstmal habe ich da wenig Verständnis dafür, weil die sind nämlich hier in Deutschland in einer Demokratie und können hier ganz entspannt leben und ihre politische Meinung äußern, egal in welche Richtung das geht und wissen auch genau, wie es da ist in der Türkei und unterstützen es trotzdem. Und ich weiß auch von vielen Türkinnen und Türken, dass sie das extrem kritisch sehen, dass die türkischen Staatsbürger, die eigentlich hier leben, dann ihre Stimme abgeben können. Es war ja in der Vergangenheit sogar auch schon wahlentscheidend, was hier dann abgestimmt wurde in Deutschland. Warum, die Frage ist ja immer, das ist nach all diesen Wahlen so, warum wählen so viele Erdogan? Ja. 65%. Aus meiner Sicht geht es da zum einen um Ablehnung, verletzte Gefühle. Seit Jahrzehnten in Deutschland immer noch.
Das ist dann auch ein Zeichen gescheiterter Integration.
Richtig, es ist ein Zeichen gescheiterter Integration. Ich kann da auch ein ganz einfaches Beispiel geben. Ich habe das Glück, dass ich in Erlangen unsere Familie, wir können da so Studentenwohnungen, ein, zwei Studentenwohnungen vermieten. Und da kam vor 5 Jahren mal ein türkischer Student, der hat dann in Erlangen seinen Doktor gemacht, hat eine E-Mail an mich geschickt, weil ich eben eine Wohnung angeboten habe und ob er sich die Wohnung ansehen darf. Dann habe ich geschrieben, natürlich darfst du die Wohnung ansehen. Dann kam er und hat sich die angeguckt und hat dann mir erzählt, was er studiert und dass er promoviert und dann, ob er die Wohnung haben darf. Dann habe ich gesagt, natürlich kannst du die Wohnung haben, die ist frei und ich fand den gut. Und so, und der war dann richtig ergriffen, weil er hat zu mir gesagt, er hat bei 20 Wohnungen E-Mails geschickt und hat nur Ablehnungen bekommen. Und das ist schwierig für die Menschen, das ist überhaupt keine Frage. Ja? Und dann fühlen die sich nicht akzeptiert von unserer Gesellschaft und dann kommt so jemand wie der Erdogan und sagt, wir sind eine starke Nation. Wir Türken sind eine starke Nation, die Menschen müssen Respekt haben vor uns und das will man dann hören in so einem Moment. Der sagt dann genau das, was dann gut ankommt und dann fühlt man sich von dem beschützt und er sagt dann den Menschen hier, ihr seid auch wer. Auch wenn euch die Deutschen ablehnen sollten, ihr seid auch wer. Jetzt, ganz so einfach ist es natürlich nicht, weil die haben ja auch viele Chancen hier im Land und die nutzen sie ja auch inzwischen und das ist ja gut so. Ja, gibt ja viele erfolgreiche Deutsche inzwischen mit türkischen Wurzeln und das finde ich wunderbar und die sehen das dann unter Umständen auch differenzierter. Aber es ist nach wie vor einfach ein Thema. Das ist aus meiner Sicht so die Interpretation, diese Kombination aus Ablehnung und jemand, der sagt, ihr seid wer.
Geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Der Vorsitzende der kurdischen Gemeinde in Deutschland, Toprak, der hat in Deutschland lebende Wählerinnen und Wähler, die den türkischen Staatspräsidenten Erdogan gewählt haben, kritisiert. Der sagt, die Menschen, die hier die Demokratie genießen, die unterstützen eine Autokratie in der Türkei. Und ich habe eine ganz interessante Metapher in den vergangenen Tagen gehört. Das wäre so, als wenn ich jetzt zu dir nach Hause kommen würde. Ich bestimme, was du für eine Wohnzimmereinrichtung haben müsstest, den Schrank und das Sofa, aber ich komme nie zu Besuch.
Also so sehen das auch viele Türkinnen und Türken in der Türkei. Die schütteln da nur den Kopf, wenn die die Ergebnisse sehen, die Wahlergebnisse in Deutschland. Ja, die sehen die Wahlergebnisse in ihrem Land und die sehen ja ganz anders aus als die in Deutschland und sind da irritiert. Und dann ist es auch noch so, viele sehen auch diese, die heißen ja Almancis, ja, die dann da aus Deutschland kommen, einmal im Jahr, um Urlaub zu machen in der Türkei, die Taschen voll mit Euro. Und dann ist es natürlich in diesem einen Monat wunderbar, man hat Geld, ja, man kann da Urlaub machen, man fühlt sich wohl und man geht wieder zurück. Und wir bleiben dann hier mit diesem Staatspräsidenten und dem autoritären System und das ist ein Konflikt. Das ist ein Konflikt und ja, gibt ja auch inzwischen auch die Diskussion bei den einen oder anderen, ob das eigentlich noch zeitgemäß ist, dass eben so ein großer Teil der Bevölkerung, obwohl er nicht im Land lebt, mit abstimmen darf über das, was im Land tatsächlich dann passiert.
Aber du hast gesagt, dass es schon durchaus entscheidend sein kann und Präsident Erdogan, der macht ja sozusagen auch Versprechungen, dass Leistungen der türkischen Behörden in Deutschland auszubauen seien. Er möchte es vereinfachen, dass man das Auto aus Deutschland in die Türkei einführen kann. Das macht er ja bewusst.
Ja, klar, wenn es bei der Wahl so knapp ist, ja, wenn man so kurz vor den 50% ist,
dann brauchst du jede Stimme.
Dann brauchst du jede Stimme. Und der kämpft um die Stimmen und der sagt den Leuten in Deutschland, was sie hören wollen. Ja, und das sind natürlich Vorteile und viele von denen spielen ja dann auch eben noch mit dem Gedanken, dass sie eines Tages, wenn sie dann in Rente gehen, eben in die Türkei zurückgehen. Ganz viele bleiben dann doch in Deutschland aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel das medizinische System in Deutschland ist schon ein Vorteil. Aber damit spielt der und am Schluss zählt jede Stimme. Der hat meiner Meinung nach im Jahr 2017 dieses Referendum zur Änderung des politischen Systems in der Türkei, das hat er mit den Stimmen der Wählerinnen und Wähler im Ausland gewonnen, in den Niederlanden und in Deutschland.
Oliver Meyer-Rüth, weiterhin SWR1, Leute, ARD-Mann. Aus Istanbul auf kleinem Deutschlandbesuch. Wir haben so ein paar Mails gesammelt von SWR1-Hörerinnen und Hörern. Raphael Fischer aus der Nähe von Lindau hat sich gemeldet, hat noch ein anderes Bild. Ich hatte eben das mit dem Wohnzimmer und der von mir bestimmten Einrichtung bei dir zu Hause und ich komme nie zu Besuch gewählt für die in Deutschland lebenden türkischen Wahlberechtigten. Er hat dieses hier, Freilandhennen stimmen über Käfighaltung ab. Trifft's vielleicht auch ganz gut. Es gibt eine Frage, von Achim aus Stuttgart. Er sagt, was mich stört, ist, dass die Unterschiede zwischen den Menschen in der Türkei und denen in Deutschland geboren sind, Riesenunterschiede sind. Ich habe lange im Ausland gelebt und das, was sich hier einige rausnehmen, ist einfach inakzeptabel und für die Türken in der Türkei nur peinlich. Hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht, die in diese Richtung gehen?
Ja, also erstmal glaube ich, darf man jetzt die Menschen nicht über einen Kamm scheren.
Das gilt ja für überall. Ne?
Genau, das gilt generell. Deswegen sicherlich kann es gut sein, dass der Zuhörer negative Erfahrungen hier gemacht hat und dann war er vielleicht im Urlaub in der Türkei und hat da eben als Tourist und als Gast in dem Land sehr gute Erfahrungen gemacht. Das ist ja das, was ich vorhin immer auch beschrieben habe, dass die Gastfreundschaft da eben was ganz Wichtiges ist in der Türkei. Das wird gelebt und ja, die Türkinnen und Türken oder die Deutschen mit türkischem Hintergrund, die hier in Deutschland leben, das habe ich ja vorhin auch gesagt, die haben vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle negative Erfahrungen gemacht hier im Land und ja, oft spiegelt sich das dann eben im Verhalten im Alltag wieder. Und ich glaube eben auch einfach, dass wenn da die Mehrheitsgesellschaft, die Deutschen an der einen oder anderen Stelle vielleicht auch einfach mal signalisieren, so möchten wir es nicht, bitte passt euch doch auch an unsere Werte hier an. Das ist es vielleicht auch nicht verkehrt. Da sind vielleicht auch viele in Deutschland einfach zurückhaltend. Ich glaube, man muss eben auch einfach sagen, wenn man irgendwas mal erlebt, dass das nicht in Ordnung ist, dann muss man das eben auch sagen. Und ich glaube, das verstehen die Menschen auch.
Nicht in Ordnung, nehme ich gleich auf. Herr oder Frau Dudda hat sich gemeldet, findet unsere Einschätzung, deine wahrscheinlich nicht ganz so gut. Ich lese sie dir kurz vor. Das Schwärmen für ein Land, die Stadt und die Menschen in einer Diktatur, wie Erdogan es in der Türkei aufgebaut hat, lässt Distanz, jegliche Werte wie Menschenrechte vermissen. Ja, in einer Diktatur gibt es nette Menschen, auch bei Nazi-Deutschland, in Russland und in China war und ist das so. Aber wo setzt man die Grenzen? Darf der Diktator bestimmen, wer ein guter Mensch für mich ist und wer ein böser Mensch gegen mich ist?
Also möglicherweise klingt es jetzt wie so ein bisschen ein politikwissenschaftlicher Diskurs, aber die Türkei ist keine Diktatur und Erdogan ist kein Diktator. Und übrigens auch die, die die Opposition wählen, wollen das nicht hören. Ja, die gehen da zur Wahlurne und geben ihre Stimme ab und das machen sie, können sie eben in einer Diktatur nicht. Und dann gibt's auch keine Sippenhaft aus meiner Sicht, sondern ich rede mit jedem in der Türkei. Ich rede auch mit Leuten, die den Erdogan unterstützen. Das ist mein Job und ich möchte auch verstehen, was die denken. Und ich finde es ganz wichtig, mit allen dort zu reden und dann auch nicht alle verantwortlich zu machen automatisch, was der da oben für eine Politik macht.
Die Bilder von dem verheerenden Erdbeben, die haben wir vielleicht noch im Kopf. Da gibt es die Frage von Brigitte Wagenblast aus Schwäbisch Gmünd. Wie sehr schätzt du es ein oder wie schätzt du es ein, ist Istanbul in Gefahr, diese Millionenstadt, aufgrund der Erdbebengefahr? Das wurde ja auch nach dem Erdbeben diskutiert, dass das ziemlich wackelig sein soll, im wahrsten Sinne des Wortes.
Die Gefahr besteht, aber man kann Erdbeben nicht voraussagen. Das kann in 5 Minuten losgehen. Da ist ein ziemlicher Druck auf den Erdplatten, das ist überhaupt keine Frage. Und was halt das große Risiko ist in Istanbul, die Stadt ist extrem dicht bebaut. Es leben dort 16 bis 20 Millionen Menschen. Und der Oberbürgermeister von Istanbul, der Herr İmamoğlu, hat eben nach diesem Erdbeben im Südosten gesagt, dass doch mehrere 10.000 Häuser in Istanbul einsturzgefährdet sind. Und da bricht das Chaos aus in der Stadt, wenn das passiert. Ich möchte mir das gar nicht ausmalen. Das wird ganz grauenhaft und noch viel grauenhafter meiner Meinung nach als das, was wir jetzt sowieso schon im Südosten gesehen haben.
Oliver Meyer-Rüth in SWR1, Leute, danke fürs Kommen. Dir noch eine gute Zeit mit deiner Familie in der Türkei bis zum Sommer. Und ich denke mal, wir werden noch von dir hören und sehen. Danke, dass du da warst.
Ich danke dir, lieber Jens, das war klasse.
Danke.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.